Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 25. Mai 2025, gleich dem 4. Rohdat 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Die Volkslieder machen, wie gesagt, einen wichtigen Teil der Volksliteratur aus. Ihre Urheber sind unbekannt. Diese Taraneha, wie sie hierzulande heißen, sind wahrscheinlich ein Überbleibsel der ersten Formen persischer Dichtung. Taraneha sind inhaltlich verschieden. Sie können hinsichtlich vier wichtiger Merkmale, nämlich Versfuß, Reim, Inhalt und Stil, untersucht werden. Beim letzten Mal haben wir kurz über das Versmaß gesprochen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist der Reim oder auf Persisch Rafiye. In der klassischen Dichtung bedeutet Rafiye, dass sich die letzte Silbe in den vorletzten Wörtern von zwei Halbversen wiederholt, so dass sich diese Wörter reimen. Aber bei volkstümlichen Liedern wird diese Regel nicht streng beachtet, so dass sie sich wesentlich von der klassischen Poesie unterscheiden. Legt man jedoch die ursprüngliche Bedeutung von Rafiye im Griechischen zugrunde, nämlich Rhythmus im Sinne von Einklang, dann darf man ruhig davon sprechen, dass ein Tarone ein Rafiye hat. Achten Sie auf den Text des folgenden Volksliedes. Jumjumak barge khazun, madarash Zeynab khatun, gistare qad kamun, az kamun boland tarak, az shabaq mishki tarak, ننه جون شونه میخواد شونه ی فیروزه میخواد هموم سیروزه میخواد In Volksliedern begnügt man sich manchmal nur mit dem Versfuß und wird der Reim außer Acht gelassen oder er ergibt sich rein zufällig. Durch Versfuß und Wiederholungen von Satzteilen wird dies ausgeglichen. Toke abri mishi rumro migiri, manam borun misham tonton miboram, toke borun mishi tonton mibori, manam sabze misham sardar miyaram. In einigen volkstümlichen Liedern ersetzt manchmal das letzte wiederholte Wort am Ende jeden Verses den Reim und es wird kein Bedarf an einem Reim verspürt. Interessanterweise kommt diese Erscheinung in der alten Pahlavi-Dichtung ebenso vor. Ein Beispiel ist das Volkslied Davidamo Davidam. Im Liedtext ist das Radif das Wort dort, nämlich gab. Es ersetzt den Reim. Davidamo Davidam, sare kuhi residam, doto khatuno didam, yekish be man ab dad, yekish be man nun dad, nun ro khodam khordam, ab ro dadam be zamin, zamin be man alaf dad. Weiteres über die volkstümlichen Liedertexte verschieben wir auf den nächsten Teil. Es folgt die Fortsetzung des Volksmärchens von Malik Jamshid und dem jungen Nilpferd. Allerdings ist uns bei der Übersetzung ein Fehler verlaufen, und zwar handelt es sich nicht um ein Nilpferd, sondern um ein Aspedarioi. Es ist ein Fabelwesen, nämlich ein Pferd, das im Meer lebt. Wir werden es ab jetzt Meerespferd nennen.
Der König hatte für seinen Sohn Malik Jamshid ein junges Meerespferd Fohlen besorgen lassen. Die Stiefmutter aber wollte den jungen Prinzen aus dem Weg räumen. Nachdem der Stiefmutter klar geworden war, dass das Meerespferd jedes Mal den jungen Prinzen warnt, stellte sie sich krank und ließ den Quacksalber behaupten, dass sie nur durch das Herz und die Leber eines jungen Meerespferdes geheilt werden könne. Der König bestellte für den nächsten Morgen einen Schlächter. Wie jeden Tag sah der Prinz nach der Schule erst bei seinem geliebten Meerespferd vorbei. Da sah er es bitterlich weinen. Das Meerespferd schluchzte: »Deine Schwiegermutter weiß, dass ich es war, der dir von ihren Plänen erzählt hat. Jetzt will sie mich umbringen. Wenn du morgen in der Schule bist, wird der Schlächter kommen und mich töten.« Malik Jamshid war entsetzt und wusste nicht, was er machen soll. Das sagte das Meerespferd: »Morgen werde ich dreimal wiehern. Das erste Mal, wenn sie mich holen kommen, das zweite Mal, wenn sie mir die Beine zusammenbinden und das dritte Mal, wenn der Schlächter mir das Messer unter die Gurgel setzt. Wenn du kommst, bevor ich zum dritten Mal schreie, können wir beide fliehen. Wenn nicht, ist es aus mit mir.« Am nächsten Morgen ging Jamshid voller Sorge zur Schule. In der Schule war er die ganze Zeit in Gedanken. Auf einmal hörte er das erste Wiehern seines Meerespferdes. Da erschrak er und wollte aus der Schule weglaufen, aber der Lehrer fing ihn ab und sagte: »Du musst heute bis abends hier bleiben.« Malik Jamshid wollte nicht darauf hören, doch der Lehrer hielt ihn fest und sagte: »Der König hat es befohlen und ich muss gehorchen.« Malik Jamshid und sein Lehrer stritten miteinander, als der Prinz das zweite Wiehern hörte. Da wurde ihm richtig schwindlig. Er riss sich los und rannte in Windeseile zum Palast. Dort angekommen sah er sein Meerespferd mit gefesselten Beinen neben dem Blumenbeet liegen. Der König aber wunderte sich, woher sein Sohn Bescheid wusste, dass sie das Meerespferd töten wollten. Malik Jamshid begann zu schreien: »Warum wollt ihr mein Meerespferd töten?« Der König tröstete seinen Sohn und erklärte: »Meine Frau ist todkrank und nur Herz und Leber eines Meerespferdes können sie retten.« Dann befahl er, man soll ein neues Meerespferd für seinen Sohn besorgen. Aber Malik Jamshid rief: »Oh, ich habe mir doch immer gewünscht, einmal in königlichen Kleidern und mit einer Krone auf den Kopf und einem Beutel voller Gold das Meerespferd zu besteigen und mir die Welt anzuschauen. Nun sind alle meine Wünsche dahin.« Da strich der König ihm über das Haar: »Da kann man nichts machen, das Schicksal sieht anders vor und das Leben meiner Frau ist mir wichtiger als dieses Tier.« Aber Malik Jamshid bat: »Lass mich wenigstens meine Prinzkleider anziehen, einen Goldbeutel umbinden und mein Pferd besteigen und ein wenig im Palastgarten herumreiten, damit mein Traum auf diese Weise in Erfüllung geht.« Der König freute sich, sein Sohn schien also endlich einverstanden zu sein. So ließ er schnell einen Beutel mit Gold und Silber und die Prinzenkleider holen. Er ließ seinem Sohn eine Krone aufsetzen und dem Meerespferd die Fesseln abnehmen. Malik Jamshid bestieg das Meerespferd und drehte ein paar Runden. Der König aber wartete darauf, dass er absteigt. Schließlich wollte er ihn zwingen, dass er absteigt, aber da strich Malik Jamshid seinem Pferd über die Mähne, dieses machte einen Schritt zurück, sprang über die Palastmauer hinweg und ergriff mit Malik Jamshid auf dem Rücken die Flucht. Der König und seine Hofleute blieben ratlos zurück. Die Frau des Königs, die vom Fenster aus alles mit angesehen hatte, war außer sich vor Wut. Malik Jamshid und das Meerespferd ritten so weit weg, dass sie vor dem König und seinen Leuten sicher waren. Schließlich erreichten sie eine Stadt. Da stieg Malik Jamshid ab und das Meerespferd sagte: »Keiner darf merken, dass du der Sohn des Königs bist, denn dann werden sie dir etwas antun. Du solltest die königliche Kleidung ablegen. Es ist besser, wenn du arm aussiehst. Ich kann nicht mitkommen, denn wenn sie mich sehen, werden sie alle denken, wie kann ein armer junger Mann ein edles Pferd besitzen? Zieh dir drei Haare aus meiner Mähne heraus und wenn du Schwierigkeiten hast, dann zünde sie an.« Die Fortsetzung dieses alten persischen Volksmärchens folgt im nächsten Teil.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Bevor die Regierung Imam Alis alaihi salam gewaltsam ein Ende fand, hatte eine Gruppe namens Khawarij, Kharijiten, die politische Szene betreten. Aus Unverstand hielten sie sich für die einzigen Muslime, obwohl sie im Grunde keine waren, und exkommunizierten jeden, der nicht, wie sie dachte, aus dem Islam. Diese Irregeführten töteten im Namen des Islams und Dschihad und der Gerechtigkeit unschuldige Menschen. Einer von ihnen brachte schließlich Imam Ali, Friede sei mit ihm, im Fastenmonat Ramadan um.
Gemäß geschichtlichen Quellen gehörten den Chalidschiten vornehmlich Beduinen an, die einige Jahre vor dem Verscheiden des Propheten, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, Muslim geworden waren. Sie hielten sich nach außen hin streng an die Bestimmungen des Islams, während sie jedoch ihr Glaube nicht verinnerlicht war. Sie waren ein anschauliches Beispiel für diejenigen, von denen Gott in der Sure Hujurat 49 im Vers 14 sagt: Die Wüstenaraber sagen, wir glauben. Sprich, ihr glaubt nicht, sagt vielmehr, wir haben den Islam angenommen und der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingedrungen. Einmal kam Hurais ibn Suhail vom Stamm der Bani Tamim in die Moschee. Viele hielten ihn für einen sehr frommen Mann. Hurais ging hochmütig, ohne irgendjemand in der Moschee zu grüßen, zum Propheten. Der Prophet, Salawatullah alaihi, fragte ihn: Hast du, als du dich zu uns geselltest, gedacht, dass es keinen besseren unter uns gibt als dich? Hurais antwortete frech: Ja, genau. Dann begann er, das Gebetsritual zu verrichten. Hurais war es auch, der nach dem Hunain-Gefecht bei der Verurteilung der Güter, die bei den Muslimen bei diesem Gefecht in die Hände gefallen waren, dreimal zum Propheten sagten: »O Muhammad, handle gerecht!« Erst beim dritten Mal sagte der Prophet: »Wehe dir, wenn ich, der ich der Prophet Gottes bin, nicht die Gerechtigkeit einhalten sollte, wer soll sie dann einhalten?« Der Prophet, Friede sei mit ihm, warnte die anderen und sagte: »Dieser Person werden Leute folgen, die sich von der Wahrheit abkehren. Es wird den Anschein haben, dass sie euch bei der Rezitation aus dem Koran und bei der Verrichtung des Gebetes und der Ausdauer beim Fasten und Beten übertreffen, und euer Gott dienen wird gegenüber dem ihrigen wenig sein. Aber ihre Gotterinnerungen und ihr Dienen werden nur auf ihren Zungen sein und keine Wirkung auf ihr Herz haben. Daher werden sie sich von der Religion trennen wie ein Pfeil, der den Bogen verlässt.« Wegen dem falschen Religionsverständnis einiger unwissender Menschen kam es schließlich 38 nach der Hijra, ca. 658 nach Christus, zu der Entstehung der Chalidschiten, und diese streitsüchtige Gruppe zog zu Nahrawan ins Gefecht gegen Imam Ali. Als Imam Ali alaihi salam auf Drängen des Volkes die Regierung in die Hand nahm, so nur deshalb, weil er als der Vorsteher des Volkes Gerechtigkeit verwirklichen und die Ungerechtigkeit beseitigen wollte. Auf dem Weg zu diesem Ziel sah er sich zahlreichen Hindernissen gegenüber. Eines war Muawiyah. Muawiyah war Gouverneur von Scham, damaliges Großsyrien, und strebte nach der Herrschaft über die gesamte islamische Welt. Er erkannte Imam Ali alaihi salam nicht als Kalifen der Muslime an, sondern schürte Aufruhr gegen den Imam. Ein Schweigen gegenüber den Umtrieben Muawiyas war für Imam Ali alaihi salam nicht mehr zulässig. Also bekämpfte er ihn, und schließlich kam es zu einer bewaffneten Konfrontation zwischen den Kräften Muawiyas und dem Herr Imam Alis alaihi salam. Diese Safain-Schlacht zog sich wochenlang in die Länge. Da lenkte Muawiyah mit einer List den Krieg in eine andere Richtung und rettete sich vor der Niederlage. Um die Leute im Heer von Imam Ali alaihi salam zu überlisten, ordnete Muawiyah an, dass seine Heeresleute Koranseiten auf ihre Lanzen aufspießen. Daraufhin verkündete er den Kämpfern auf der Seite Imam Alis: »Ihr Muslime, dieses Buch Gottes entscheidet zwischen uns und euch. Wahrt die Grenzen des Islams und lasst davon ab, die Grenzwächter und Hüter des islamischen Landes zu töten.«
Imam und einige seiner nahen Getreuen wie Malik Ashtar durchblickten sofort die Absicht Muawiyas. Sie forderten die Fortsetzung des Gefechtes, aber einige Stammesführer wie Ash'as ibn Reis verlangten den sofortigen Abbruch des Krieges unter dem Argument, dass sich alle der Herrschaft des Korans unterwerfen müssten. Die Liste von Muawiyah schlug an und ein Teil der Kämpfer Imam Alis alaihi salam setzten den Kalifen der Muslime unter Druck, damit er seinen Schiedsspruch akzeptiert. Dieser Schiedsspruch sollte darin bestehen, dass die Vertreter von beiden Seiten entscheiden, wie der Streit beizulegen ist. Imam Ali alaihi salam schlug Ibn Abbas als seinen Vertreter vor. Doch die oberflächlichen und engstirnigen Leute in seinem Heer waren für Abu Musa Ash'ari ein nach außen hin frommer Mann, der aber falsche Ansichten vertrat. Ali alaihi salam war sich darüber im Klaren, dass das Vorgehen dieser Leute kein gutes Ende nimmt. Daher sagte er über die Leute aus Scham in seiner Ansprache 238 zum Freitagsgebet: Sie sind grobe, niedrige Leute und Sklaven, Gemeine, die aus allen Richtungen in Scham versammelt und von jeglichem zusammen gemischtem Pack aufgelesen wurden und keine Unterweisung, Bildung oder Lehre erfahren haben. Imam richtet sich in der gleichen Ansprache wie folgt an die Leute im Irak und sagt: Ihr habt doch Kenntnis über das, was Abdullah ibn Reis, Abu Musa, sagte. Das Gefecht ist eine Zwietracht, so schneidet eure Bogensehne durch und steckt eure Säbel ein. Wenn er aufrichtig war, dann hat er einen Fehler gemacht, indem er mit uns marschierte, ohne dazu gezwungen zu sein. Und wenn er gelogen hat, muss er mit Misstrauen betrachtet werden. So schickt Abdullah ibn Abbas zu dem Vertreter Muawiyas, Amr ibn Aus, und lasst die Gelegenheit nicht verloren gehen. Helft den Grenzbewohnern des Islams. Seht ihr denn nicht, dass eure Städte vom Feind angegriffen, damit sie euch vernichten und euer Machtzentrum unter Beschuss genommen wird, um eure Kräfte zu zerstreuen? Die Unverständigen im Heer Imam Alis alaihi salam hörten nicht auf seinen guten Rat. Schließlich sahen sie, wie der Schiedsspruch ausgefallen war. Abu Musa Ash'ari, den sie als ihren Vertreter gewählt hatten, hatte nämlich erklärt, dass Muawiyah Kalif der islamischen Welt sein soll und der Imam Ali alaihi salam nicht mehr der Kalif ist. Als die Gruppe derer, die sich von Imam Ali abgewandt hatten, die Kharijiten, davon erfuhren, waren sie empört und nun erhoben sie den Ruf: Nur Gott kann befehlen. Damit wollten sie sich auf den Vers 57 der Sure 6 berufen, wo es heißt: Die Entscheidung liegt nur bei Allah. Er legt die Wahrheit dar und er ist der beste Richter. Die Kharijiten verstrickten sich nacheinander in Irrtümer. Durch falsche Deutung dieses Verses haben sie die Gerechtigkeit suchenden Regierung von Imam Ali abgelehnt. Aber Imam Ali hat in einer Freitagsansprache die Gläubigen über die irrige Meinung der Kharijiten aufgeklärt und über den Vers 57 der Sure 6 gesagt: Ja, dies ist ein wahres Wort, welches man falsch verstehen wollte. Die Entscheidung liegt nur bei Gott, aber sie, die Kharijiten, sagen, nur Gott kann befehlen. Und daraufhin legte er dar, dass eine Regierung immer erforderlich ist, weil sie dem Anarchismus vorbeugt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Deloram, das heißt Ruhe des Herzens.
Mansa der من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود. خرم آن روی که در روی تو باشد همه آن، یار جان وین نباشه، وین نباشه مگر آن وقت که رای تو تو را جای شده سر بروان در دل من، یا تا تو را جای شده سر بروان در دل من، هیچ کس می نپسنده که به جای Thank you.
به وفای تو که گر خشت زنن از گل من همچنان در دل من مهر و وفا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo, liebe Hörerfreunde. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge dieser Sendereihe, in der wir über Halal-Nahrung sprechen. Halal und reine Lebensmittel sind so zahlreich, dass es sehr viele islamische Lehren darüber gibt. Es sind auch unzählige Überlieferungen von Propheten und Imamen über Gesundheit und Ernährung vorhanden. Überlieferungen von Prophet Muhammad Salawatullah alaih oder von Imam Sadiq und Imam Reza alaihi salam sind wertvolle Lehren, in der es Anweisungen zur Medizin, Ernährung und Hygiene gibt. Diese Quellen machten nicht nur in ihrer Zeit die muslimischen und nicht-muslimischen Mediziner und Forscher auf sich aufmerksam, sondern sind auch heute äußerst wertvoll. Der Islam lässt als eine vollkommene Religion seine Anhänger in keinem Bereich unentschlossen und programmlos allein. Diese Religion hat mit ihren unterschiedlichen Strategien den Menschen den richtigen, erfrischenden Lebensweg vorgezeigt. Auch heute werden wir also weiter über Halal-Ernährungsmittel sprechen und Ihnen ein wertvolles und nützliches Obst vorstellen. Bleiben Sie also dran! Im Koran und in vielen Überlieferungen werden Äpfel und Granatäpfel als Paradiesfrüchte vorgestellt. Diese zwei Obstsorten haben wertvolle Nährstoffe und sind seit langen Jahren unter den Menschen sehr beliebt. Der Apfel ist eine der gesündesten Obstsorten und schon in früheren Zeiten fand diese Frucht großes Interesse unter der Menschheit. Heutzutage wird der Apfel in vielen Ländern gezüchtet und fast alle Menschen auf der Welt kennen dieses nützliche Obst. Äpfel gibt es in diversen Farben und sie beinhalten unterschiedliche Vitamine und viele Nährstoffe. In einem Apfel sind Kalium, Magnesium, Zink, Eisen und Phosphor vorhanden. Am meisten gibt es Kalium. Die Elemente Kalium und Natrium regulieren dabei den Wasserhaushalt des Körpers und führen die neuronale Meldungen. In der islamischen und neuen Medizin sieht man große Wunderwirkungen in dieser Frucht. Imam Sadiq alaihi salam sieht ihn als ein Mittel gegen Fieber und hohe Körpertemperatur an und Imam Ali nennt ihn einen Magenreiniger. Auch sind Mediziner der Meinung, dass Äpfel den Magen reinigen und deren Saft als ein Fiebermittel angewendet werden kann. Dr. Bernard Johnson schreibt in seinem Buch »Die Heilwirkung von Obst und Gemüse«, Patienten mit chronischem Fieber und auch Erkältung sollten 2 bis 3 Tage lang Äpfel oder Apfelsaft zu sich nehmen. In der chinesischen Medizin sieht man den Apfel als ein Reduzierungsmittel für Körperwärme an. Er soll auch ein Abkühlungsmittel für Lungen sein. Äpfel sind nützlich und daher sind sie sehr gut für Leute, die geistige Aufgaben erledigen müssen. Sie enthalten sehr viel Vitamin A, B und C. Ein englisches Sprichwort sagt: Ein Apfel am Tag, Arzt gespart. Amerikanische Forscher an der Uni MIT haben herausgefunden, dass das Trinken von frischem Apfelsaft gegen Alzheimer hilft und zudem die kognitiven Schäden verhindert. In einem Artikel in der französischen Wissenschaftszeitschrift Alzheimer's Disease and Other Dementias steht, dass Forschungen an 21 Personen, die an Alzheimer erkrankt waren, zeigen, dass das tägliche Trinken von 2 Gläsern frischem Apfelsaft diese Krankheit heilen kann. Über die einzigartige Wirkung von nur einem Apfel wurde sehr viel geschrieben. Léonce Carlier schreibt in seinem Buch »Heilendes Gemüse und Obst«, Äpfel reinigen den Mund, lösen Harnsäure und weitere Gifte im Körper auf und verstärken die Mundspeicheldrüse sowie die Magensäuresekretion. Ernährungsexperten meinen, dass Äpfel für Patienten mit Gelenkschmerzen, chronischem Rheuma, Gicht, Übergewicht, Lungen- und Lebererkrankungen gut sind. Äpfel lösen zudem Nieren- und Gallensteine auf. Ein Apfel mit Schale vor dem Schlafengehen, man sollte ihn gut kauen, ist empfehlenswert gegen schwere chronische Verdauungsprobleme und er verhindert Schlafstörungen. Aufgrund von vorhandenen Vitaminen wie Vitamin B, Magnesium und weiteren Elementen wirkt er sich beruhigend aus und man kann dadurch gut schlafen.
Aisha, die Ehefrau des Propheten, sagte, sie habe einmal ihren Mann gefragt, warum er immer, wenn Hazrat Fatime Salamullah alaiha kommt, sie küsst und an ihr riecht. Er antwortete, als ich die Himmelfahrt gemacht habe, hat mich Gabriel ins Paradies geführt und er hat mir dort einen Apfel gegeben. Als ich ihn aß, wurde er in mir zu Sperma und zu Hause entstand daraus meine Tochter Fatime. Sie ist ein Engel in menschlicher Gestalt. Und wenn ich mich nach dem Paradies sehne, küsse ich sie. In religiösen und islamischen Texten sind zahlreiche natürliche und heilende Seiten von Getränken und Gerichten erwähnt worden. Imam Muhammad Baqir alaihi salam sagte, immer wenn du einen Apfel essen möchtest, solltest du ihn zuerst riechen und dann erst verzehren, denn das entfernt Krankheiten aus dem Körper. Dr. Gray Schwarz, Dozent an der Universität Bill, ist der Meinung, dass die verschiedenen Duftrichtungen der Äpfel hohen Blutdruck mindern und beruhigend wirken können. Wissen Sie, in welchem Teil eines Apfels die Vitamine stecken? Wissenschaftliche Forschungen zeigen, dass die meisten Nährstoffe und Vitamine in der Apfelschale oder unmittelbar darunter sitzen. Daher empfehlen Wissenschaftler den Verzehr dieses Obstes mit seiner Schale. Französische und amerikanische Forschungen brachten hervor, dass der Genuss von Äpfeln mit Schale das Darm-, Leber- und Lungenkrebsrisiko mindert. Diese Eigenschaft hat ein Apfel aufgrund von Polyphenol. Das sind antioxidative Mittel, die Schäden im Gewebe vermeiden. Dr. Francis Raoul, Leiter dieser Forschungen, sagt in diesem Zusammenhang, da Polyphenol gegen schädliche Auswirkungen von Körpergewebe gut ist, ist es auch bei der Verhinderung und Behandlung vom Krebs sehr effektiv. Aus Äpfeln kann man viele Produkte gewinnen, wie zum Beispiel Apfelmarmelade, Saft, Kompott, Kuchen sowie auch Apfelessig. Apfelessig hat wie Weintraubenessig und Dattelessig sehr viel nützliche Wirkungen. In alten Zeiten waren die Menschen der Meinung, dass Apfelessig gegen Infektionen, Osteoporose und Verdauungsprobleme gut sein soll. Heutzutage wurden durch die neuere Medizin und Forschung die Nährwerte von diesem Essig deutlicher. Forscher behaupten, dass der Apfelessig antibiotische Eigenschaften hat, er kann desinfizieren und ist gegen Pilz und Bakterien einsetzbar. Er verstärkt zudem das Immunsystem. Apfelessig beinhaltet zahlreiche Mineralien und reinigt das Blut. Er ist eine gesunde, milde Essigsäure, die Leber- und Gallenblase aktiviert und viel Kalium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Schwefel und Vitamin B und D enthält. Man könnte ihn auch als Schönheitsmittel anwenden. Die Stoffe im Apfelessig erfrischen die Körperzellen und bringen das Verdauungssystem wieder in Schwung. Sie haben einen positiven Effekt auf Fett und Eiweiß. Die Säure im Essig erhöht den Stoffwechsel und entfernt die giftigen Substanzen. Ernährungsexperten sind der Meinung, dass man täglich ein wenig Essig zur Nahrung einnehmen soll, damit sich die Aktivität der Magen-, Leber- und Bauchschilddrüsen vermehrt und Gifte im Blut vernichtet werden. Sie empfehlen aber auch, dass man Apfelessig oder sogar weitere Essigsorten unverdünnt verwenden sollte. Es ist besser, ihn mit Salat zu essen oder mit Wasser zu verdünnen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.